Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Und wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, dann seht ihr, dass es die Folge 199.1 ist. Und das hat folgende Bewandtnis. Wir hätten ja normalerweise heute ein Jubiläum und wir haben da einen Gast, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Wir haben uns da was ausgedacht, also dass wir einen Gast haben. Aber unser ausführender Produzent und Podcast-Papa, der Michi Baumgartner, dem ist leider was dazwischen gekommen. Dem hat das Leben schwer an eingegrätscht. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was es ist. Es ist nichts Schlimmes.
Nein, sicher nicht.
Und deswegen gibt es die Folge 200, weil ohne Michi kann man nicht die 200er Party machen. Deswegen gibt es die 200er nächste Ausgabe, aber auch mit was Besonderem. Und jetzt zu dieser Besonderheit, nämlich bei uns im Popkultur Kabüffchen im Beichtstuhl sitzt mit uns heute zum ersten Mal der Herr Jakob Häusle, seines Zeichens freischaffender Journalist für den Standard, und der kann sich jetzt einmal vorstellen. Hallo Jakob.
Hi, grüß euch, danke für die Einladung. Full Disclosure, ich bin der Nachbar von Dani, unter anderem neben meiner freiberuflichen Journalisttätigkeit.
Ja, aber dann ist das eigentlich der richtige Job.
Ja, das ist eigentlich der richtige Job. Ja, eigentlich schon. Also wir haben uns eh darüber unterhalten, dass wir eigentlich so die erste Nachbarsfreundschaft sein, die mir so gegenseitig haben, obwohl ich schon seit 8 Jahren da wohne und da eigentlich immer als Studenten gewohnt haben. Aber da war irgendwie, das hat sich irgendwie dann nie ergeben. Ja.
Also, ich wohne auch schon lange jetzt in meiner Wohnung, aber irgendwie, manchmal gibt es einfach nicht mit Nachbarn was zu tun.
Aber manchmal will man es auch nicht unbedingt.
Ja, oder will man es auch nicht. Das muss irgendwie speziell sein. In unserer Generation kommen wir vor. Die Eltern, da ist noch jeder Nachbar. Also jeder Nachbar ist irgendwie der Freund.
Oder? Ja, nein, nicht nur meine Eltern,
aber
meine
Eltern sind ja aus Tirol. Vielleicht ist das, aber das ist ja ein Landding, Völsland.
Ja. Ich war ja normalerweise, ist bei mir immer so, dass man möglichst wenig mit anderen Leuten zum tun hat.
Wenn es nicht sein muss, halt.
Das heißt, das Schlimmste, also das das Nachbartum mit dem Jakob, das funktioniert sehr gut, muss man sagen. Deswegen, glaube ich, verstehen wir uns auch so gut. Aber ich glaube, das Schlimmste, was es gibt, sind Urlaubsbekanntschaften.
Wieso?
Das habe ich immer extrem vermieden.
Was macht das so schlimm?
Nee, es gibt 3 Arten von Urlaubsbekanntschaften. Es gibt ja Bumsbekanntschaften.
Ach so.
Dann welche, die da was verkaufen wollen, und welche, die da die Niere ausoperieren.
Aber das ist für mich alles dasselbe. Das Artigen.
Wahrscheinlich sind, und ich sage es nicht, die Organhändler sind wahrscheinlich die unterhaltsamsten.
Forschen nur auf Urlaub.
Ja. Okay.
Dann gibt es halt nur die Langweile.
Aber das ist ja nur während dem Urlaub, das ist ja 2 Wochen, dann ist es weg.
Ja.
Oder manch knüpft man Kontakte.
Boah, hey,
add mich mal auf Instagram.
Ja, genau.
Und dann hast du gesehen, meine Fotos, du likest die gar nie.
Das ist es.
Habt ihr das auch gehabt, so als Kinder, wo man dann so als 7-Jähriger irgendwie kennengelernt hat, und dann hat man sich so die Nummer aufgeschrieben und heute kann der nicht mal mehr sagen, wie der Krasen hat. Habt ihr das mal gemacht? Was man so eine Woche miteinander verbringt und denkt, man ist so Freund für immer und man ist halt 7 und man weiß halt überhaupt nichts von nichts.
Ja, bei uns ist es halt schon ein bisschen länger her, 7. Ja.
Das ist bei uns schon ein bisschen länger her. Ja. Ey, apropos ein bisschen länger her, der Jakob, der da sitzt, der hat momentan, oder der ist, was heißt momentan, der ist, hat vor kurzem eine Auszeichnung gekriegt.
Mhm.
Nämlich?
Ein bisschen länger her, ja, das war im Mai oder so. Top 30 Journalisten unter 30 war das. Das war auch bitter nötig, weil ich jetzt mittlerweile über 30 bin. Also war es die letzte Chance sozusagen, die ich dann noch nutzen habe können. Genau.
Ich habe das noch vor kurzem erzählt, dass mein Nachbar einen Preis gekriegt hat. Und zwar war er einer von den 30 bedeutendsten Journalisten unter 30. Dann war 30 Sekunden Gespräch und nachher fragt mich der Chris, und wie alt ist der? Und dann sage ich, ich weiß nicht, Mitte 30 oder so.
Warte, ich, Mitte 30, oder? Also. So schlecht kalt.
Ja, was für eine dumme Antwort von mir auch.
Ja. Mitte 30.
Ich meine, das bedeutet, ich bin nicht unter 30. Ja, Mitte 30.
Ja, aber ich nur unter 30 Zanti.
Ich wünsche, dass das ein visuelles Medium wäre, damit man sehen, wie groß ich bin.
Ja, sorry.
Ja. Also zumindest, dass ich größer bin als 30.
Ja, das ist alle eigentlich. Nein, das ist schon.
Ja. Größer wie, oder?
Ich bin 1990.
Ja, ja.
Okay, dann sind wir gleich.
Ja, da fühle ich mich toll.
Wie groß bist du?
1,80.
1,80, das geht eh.
Ja, alles. Ja.
Groß ist der Michi?
Ah, sowas.
Der größte wie du?
Gleich.
Gleich. Ja, jetzt, um das geht es jetzt ja nicht. Wir haben den Jakob heute da, weil wir über Print reden, über Printmedien und Print im Allgemeinen. Jakob, erzähl mal ein bisschen von dir. Erzähl mal von deinem Werdegang.
Ja, das finde ich toll, weil auf diesem großen Zettel, den jetzt natürlich niemand sehen kann, da steht also wirklich so in Schriftgröße 28 oder sowas. So ungefähr das, was mein Papa wahrscheinlich aus seinem Handy eingestellt hat als Schriftgröße, stehen da die verschiedenen Schritte des heutigen Gespräches.
Fun Fact, das ist die Größe, die ich bei meinem Handy eingestellt habe.
Wirklich?
Ich habe das nur noch vom Handy ausgedruckt.
Also, da muss man gar nicht über 70 sein. Ja, das Erste, was ich mir gedacht habe, wo ich das gelesen habe, war das ist irgendwie wahrscheinlich so Legacy Origin Story Building. Wahrscheinlich ist es total lapidar und banal, was ich zu sagen habe. Also ich glaube, ich habe einfach immer schon gern geschrieben. Ich glaube, das ist das Wichtigste am Journalismus, wo man jetzt wahrscheinlich viele Journalisten nicht unbedingt beipflichten würden, weil so viele andere Dinge ja auch wichtig sein könnten. Aber ich glaube, nachdem du deine Recherchen gemacht hast, nachdem du mit Leuten geredet hast, nachdem du das Thema eingelesen hast, ist es mindestens genauso wichtig, wie du drüber schreibst. Und das ist nicht irgendwie nebensächlich oder so, weil, ja, egal. Das ist it's a whole thing. Wenn ich das jetzt so im Nachhinein bewerten kann oder soll, dann war es eigentlich auseinandersetzen mit Dingen, die ich nie gut können habe oder die mir viel Überwindung gekostet haben, und zwar mit fremden Menschen sprechen. Wo ich so jugendlich war ich sehr schüchtern, und dann eben als Student erste journalistische Schritte zu machen und dann notgedrungen natürlich mit Menschen sprechen zu müssen, wenn man eine Geschichte will, wenn man ein Interview will und so weiter. Das ist eigentlich das krasse Gegenteil von keine drei Sätze bei einer Party außerbringen. Also war es für mich persönlich, glaube ich, einfach ja quasi selbst aufoktroyierte Verhaltenstherapie, die dann dazu geführt hat, dass mein Interesse an Menschen, das ich davor quasi nur durch Beobachten ausgelebt habe, ich dann endlich auch habe ausleben können in der Partizipation und in der Mitgestaltung der Geschichte und der Ereignisse, die passieren. Genau. Es ist Neugierde im Menschen und deswegen, oder am Menschen. Und das wird es auch immer sein. Und ich finde, das ist der schönste Beruf, den es gibt, weil man sich mit Menschen beschäftigen kann und was sie wirklich motiviert. Und man daraus was Schönes basteln kann, hoffentlich das Menschen interessiert.
Ich glaube, das ist fast das Schönste, was jemals bei uns im Podcast gesagt worden ist.
Das kann sein. Ja. Wenn du sagst, du warst früher eher schüchtern, ist es, wenn du deine Arbeit ausführst, hast du dann so eine Art, so einen eigenen Modus wie ein Kameramann, der durch die Linse schaut? Ist es dann so, quasi fühlst du dich da durch deine Tätigkeit unter Anführungszeichen geschützt oder?
Ja.
Weil man sagt, die oft Kameramänner haben doch das, dass sie eben durch die Kamera schauen, an nicht das Bewusstsein dafür, dass die Situation eigentlich aktuell gerade da ist. Ist das bei dir auch so, wenn du recherchierst oder mit Leuten redest oder
vor Ort bist? Ja und nein. Also natürlich bin ich immer nur ich. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Rolle, die ich da ausfülle. Also wenn ich für irgendein Medium dort bin, dann weiß ich, ich repräsentiere jetzt nicht nur mich. Ich bin ja nicht nur ich, die Privatperson, die kann tun und lassen, was ich will, sondern ich repräsentiere auch das Medium. Und dann würde mir ja aufhören, wenn ich nur für mich da wäre. Aber natürlich schwingt das mit. Und es gibt dann schon ein bisschen einen Confidence-Boost, wenn man weiß, okay, das ist jetzt meine Rolle und ich bin nicht gleich einfach Privatperson X, oder? Weil als Privatperson X wäre ich ja nicht einmal dort, oder? Als Privatperson X könnte ja dieses oder jenes Gespräch oder Gespräche, die ich geführt habe, schon könnte ich nicht führen. Ich hätte keinen Grund, keinen guten, um mich bei einer Person zu melden, außer die reine Neugierde. Und das wirkt dann eher so, als würde ich irgendwen, keine Ahnung, stalken wollen oder so, wenn ich jetzt anfange, irgendwelchen Menschen, die mich interessieren, zu schreiben, so, hi, ich würde gerne mal mit dir reden, weil du bist voll cool und so. Und so kann ich mir das denken, aber kann einfach schreiben, so vom Standard, vom 20er, von whatever. Und jetzt für mal ein Interview, und dann kann ich das machen, was ich eigentlich eben machen will, und dafür auch noch Geld kriegen, was ziemlich cool ist.
Das stelle ich mir schwierig vor, bei Leuten, die ein Buch schreiben und für das recherchieren und dann quasi tatsächlich einfach als Privatperson irgendwo hingehen zum Recherchieren.
So. Dann anrufen beim Atomkraftwerk, hey, mach das, eine Geschichte, kann ich ja mal
ein bisschen was anschauen. Dann hast du ja auch eine Rolle, dann hast du eine Rolle als Autor, oder? Und dann kannst du sagen, hey, ich schreibe ein Buch über das und dürfte da kommen. Und also es ist eine ähnliche Rolle dann, würde ich schon sagen.
Ja, aber du bist dann schon mehr Privatperson wie, du bist da ja nicht, also ich meine, wenn die keiner kennt, wenn das dein Erstlingswerk ist, dann ist es natürlich schwierig.
Das stimmt, ich glaube, beim Erstlingswerk ist alles ein bisschen schwieriger als danach, was solche Sachen betrifft, auf jeden Fall.
Hast du das erwähnt, du als angehender Autor, Anti, vielleicht?
Bist du angehender Autor?
Nicht.
Wegen?
Ja, also sagen wir so, als Hobbyautor.
Also wegen die Pen & Paper?
Ja, auch. Also du schreibst ja schon
recht gern. Ich denke mir da alles aus.
Ja, machst du Dungeons & Dragons oder was machst du?
Ich mache so Gaslamp Fantasy Pen & Paper.
Im Konter auf dem Pen & Paper.
Pen & Paper ist so wie Dungeons & Dragons. Also das
so weit warst du ja, aber was dann Gaslamp oder so ist.
Es ist so ein Fantasy-Genre, auf was das eigenes.
Okay, fix.
Genug davon. Zurück zum Jakob.
Hab verstanden. Jawohl, verstanden.
Ich probiere immer das Gespräch zu derailen. Ja. In meiner Rolle, ich bin es ja nicht gewohnt zu antworten, ich bin es gewohnt zu fragen. Das ist eigentlich mein Comfort Zone.
Stimmt.
Deswegen probiere ich auch down zu derailen und auf irgendwas zu bringen.
Mhm. Stimmt.
Das ist meine böse Taktik da.
Ja. Hast du, bist du jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass du als dir dass du über dich als Journalist redest?
Na, tatsächlich. Letztes Jahr bei Freirat hat eine von den Kursteilnehmerinnen, weil wir haben zusammen mit Freirat, also der 20er, ich war davor beim 20er bei der Tiroler Straßenzeitung, wir haben eine gemeinsame Lehrredaktion angeboten und die hat dann eine Geschichte gemacht über den 20er, beziehungsweise mein Verständnis vom 20er. Und dann habe ich halt über das geredet und einmal war ich dann noch bei Freirat live im Studio, aber das war dann so meine erste Erfahrung mit so Kopfhörern auf und so. Das ist so krass. Wir haben jetzt gerade Kopfhörer auf, aber wenn man welche aufhat, das kennst du ja sicher, da fühlt man sich auch, wenn man so 3 Meter nebeneinander hockt, dass man hört nichts anderes und das ist voll massiv und voll heftig. Aber nein, also oft ist es nicht gewesen, dass ich vor allem in einem Setting, in dem recorded wird oder so, über mich oder über meinen Job geredet habe.
Okay. Du hast jetzt schon Freirat und vor allem 20er erwähnt. Ja. Erzähl mal, wo bist du schon überall tätig gewesen als Journalist?
Also begonnen hat es bei Unipress tatsächlich, wo ich Anfang 20 war. Und da bin ich dann später auch Chefredakteur geworden für 2 Jahre. Das ist meine erste Ausgabe, die niemand sehen kann, außer ihr zwar. Also,
kann man ja Bilder machen.
Ja, so hat's angefangen. Cool. Das war eine super Zeit, weil daher kommt vielleicht auch meine große Liebe zu Printmedien, um die es ja dann noch gehen soll, weil du einfach wirklich hart an was arbeitest und dir echt viele Gedanken machst und am Ende hast du halt etwas in der Hand, oder? Das ist halt ganz was anderes, als wie wenn du auf Publish klickst und dann, ja, gut, ist auf der Website, aber du hast sie in der Hand, du kannst aufmachen, du hast es für immer, oder? Das ist halt schon richtig nice. Also dann ein bisschen was habe ich geschrieben für 60/20, für Stadtmagazin. Eben die letzten 2 Jahre für einen Standard primär im Rahmen vom Journalismusfest Innsbruck diverse Interviews und Berichte. Und dann eben die letzten 2 Jahre bis vor einem halben Jahr für einen 20er. Und daneben noch ein bisschen was für so eine kleine Musikzeitschrift auch, ja.
Genau. Welche war das drin?
Mika. Für Mika. Mika ist das, glaube ich.
Kennst du das? Kann ich nicht, nein, leider, aber.
Sehr gut. Du hast über das Journalismusfestival geredet. Du hast das mitorganisiert?
Nein. Ich bin dann vom Organisator, von Benedikt Sauer, gefragt worden, ob ich für den Standard Sachen schreiben kann.
Ah, okay.
So war das. Also ich habe nicht das Fest selber mitorganisiert. Mhm. Im ersten Jahr schon. Im ersten Jahr habe ich ein Podium organisiert dort. Genau, und dann ein paar Jahre später ist der Bene halt auf mich zukommen und hat mich gefragt, ob ich darüber berichten kann. Also der Bene in Kooperation mit dem Standard. So.
Okay. Du hast ja gerade vorher gesagt, dass Print eben für die deswegen sowas mit einem gewissen Mehrwert hat, weil man, wenn man so wie du jetzt so eine Zeitschrift rausgebracht hat, dass man dann das fertige Produkt wie quasi ein Tischler sein Möbelstück in der Hand hat. Die Frage geht jetzt so an uns, also das stelle ich jetzt an den Gebäude. Inwiefern, oder können Sie sich erinnern, was war eure erste Berührung mit Print, die ihr regelmäßig konsumiert habt?
Bitte. Ja, das muss die ganze Woche gewesen sein. Nein, was heißt das? Regelmäßig? Ich habe ganz viele Computerzeitschriften in mir gekauft, immer. Und ich glaube, PC Games oder sowas ist was, wo ich jedes Monat so fast so wobei das dann später der Bruder immer Kraft hat, wir haben uns so aufgeteilt, er Kraft die PC-Zeitschriften, ich die Konsolenzeitschriften. Jedes Monat PC-Games oder GameStar, ja, aufgesaugt mit, weil kein Internet da war, so Gaming-News und Tests und später dann CDs mit Demos und Zeug.
Jetzt bist du ja einer von den ersten Millennials, gell? Einer von den ältesten.
Ja, habe ich Auszeichnung gekriegt.
Ja. Jakob, du bist schon halt um einiges jünger wie mir. Kannst du dich erinnern, in deiner Kindheit hast du viel als allererstes online konsumiert oder hast du auch mit Print quasi angefangen, wenn es um ein Magazin gegangen ist?
Definitiv Print. Also ich bin 1996 geboren und da war das Internet und so Smartphones, das war leider nicht so fortgeschritten in der Kindheit, was ich ganz viel gehabt habe. Also ich habe alle Lucky Lukes daheim, ich habe, ich meine, das sind jetzt gerade Zeitschrift, Magazine, aber ja, im Buch der Print, ja. Alle Asterix und Obelix, extrem viele lustige Taschenbücher. Aber so magazinmäßig, also sicher in der Volksschule haben wir wahrscheinlich die Spatzenpost gehabt, aber ganz bewusste Erinnerung habe ich dran, weil meine Eltern immer schon die Salzburger Nachrichten abonniert haben, obwohl niemand von uns aus Salzburg ist, aber wir haben die auf jeden Fall gehabt. Und ich war eins von diesen asozialen Kindern, die am Frühstückstisch gekocht sind, mit jemandem geredet haben, aber die Zeitung gelesen haben. Und das ist so eigentlich die Salzburger Nachrichten sind meine erste wirklich veritable Printerfahrung, vor allem auch im journalistischen Bereich. Ja.
So, schau.
Ja, so, da ist schon mal der Unterschied.
Ja, das ist schon
mal
ein Unterschied
zwischen uns. Bildungsbürgertum wahrscheinlich.
Super Mario-Geschichten gelesen.
Ja. Genau, so kommt man halt ins...
Und du wahrscheinlich...
Wie heißt es? Feuilleton.
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 Feuilleton, genau. Ja, bei dir?
Bei mir war es tatsächlich auch Videospielmagazine.
Mhm.
Natürlich auch so, wie du gesagt hast, Cartoons und Spatzenpost das erste Mal. Aber das, ich kann mich an die Player erinnern. Das war, glaube ich, das erste, was ich. Das
Konsolenmagazin.
Das Konsolenmagazin, was ich konsumiert habe mit 14 oder 15.
Man muss da vielleicht unterscheiden, weil, wenn man Spatzenpost so sagen, das wird dann ja aufgezwungen quasi. Das kriegt ja jeder in der Schule. Und so die Konsolen- und Videospielmagazine, die hat man mit dem eigenen Geld ja halt wahrscheinlich sich geholt.
Ja, genau. Ja.
Also da hast du dir entschieden, ja, ich will das lesen und das ist dir nicht geschenkt worden von jemandem meistens. Meistens.
Und wie ist es bei Ihnen heutzutage?
Ich wollte nur sagen, als Jugendlicher habe ich mir dann viel Chip Online gekauft.
Printausgabe.
Die Printausgabe und Chip Online, ja. Da habe ich echt viele gehabt, obwohl ich glaube ich echt nicht so technikaffin bin wie es so jetzt zum Beispiel.
Du hast in der 2000er Printausgabe von Chip gekauft?
Ja.
Damn.
Ja.
War eher so Anfang 2010, würde ich sagen. So 2010er Jahr.
Ich wundere mich, dass es das noch gibt.
Damals hat es das gegeben. Ich weiß es nicht mehr. So oft
habe ich den Kiosk genommen. Ich glaube, es das sogar jetzt noch gibt, kann das sein?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar
nicht. Also die Seite gibt es auf jeden Fall noch.
Weil,
Online-Seite.
Ich meine, ich bin nämlich mittlerweile leider, gerade was so Magazine angeht oder was Wissen aus Magazinen angeht, mittlerweile viel auf online gegangen.
Ja, ja. Mhm. Mit Sicherheit. Also ich muss sagen, so sehr ich Print lieb, muss ich leider gestehen, dass ich es aktuell nicht aktiv unterstütze mit einem Abo oder sowas. Ich habe mir gedacht, es reicht, wenn ich selber schreibe. Dann können andere Leute das, also ich 20er Kaffee. Aber das war es ja schon, was ich als Printmagazin aktuell kaufe. Was ich mir wahrscheinlich selber vorwerfen muss. Jetzt könnte ich natürlich erzählen können, was ich alles abonniert habe, aber das stimmt einfach nicht. Weil einfach alles gratis verfügbar ist. Es ist einfach so eine niedrige Hürde.
Aber ist eigentlich vorgekommen, dass das mittlerweile zum Beispiel, also die Gratiskultur im Internet, wie sie war, das gibt es jetzt nicht mehr. Weil ich komme jetzt oft, wenn ich auf irgendwelche Artikel klicke, auf eine Paywall.
Ja, da gibt es so Seiten, wie man das umgehen kann.
Aha.
Ja.
Okay.
Aber es stimmt, ganz viele, was früher einfach jeden Artikel frei zugänglich gemacht haben, ist halt irgendwie TT Plus oder halt.
Ist nicht mehr leistbar, ist nicht mehr rentabel.
Ja, also und rentabel. Die Werbung sowieso nicht wahrscheinlich.
Nein, absolut nicht. Also ja. Die TT hat ja jetzt eben auf voll TT Plus umgestellt, also du kannst keinen einzigen Artikel mehr ohne das Abo lesen. Das ist
zu selten, ja, okay.
Und sie selber sagen, dass ihre Abozahlen ganz gut seien. Und das werden sie schon wissen. Zumindest was online betrifft. Print gehen sie natürlich runter.
Hast du da Zahlen, darfst du das sagen, was beim Standard das Verhältnis ist, Print online?
Es ist auf jeden Fall viel mehr Online-Traffic als Printausgabe.
Viel mehr.
Definitiv. Der Standard, also ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, ich weiß leider, dass es einmal so war auf jeden Fall, dass der Standard seine Leserzahl 7:1 berechnet. Das heißt, wenn der Standard, sagen wir mal, einfach Hausnummer 100.000 Auflage hätte oder so, dann sagt er oder kompliziert er nach außen, dass er 700.000 Leser hat, weil eine Printausgabe 7 Leser nach sich ziehe.
Ah, da kriegst du der Nachbar.
Der Nachbar, alle kommen vorbei, die ganze Familie, der Hund liest dann auch noch. Nein, eben, und so wird das dann halt nach außen kommuniziert, aber wie viel dann da wirklich dahinter ist. Aber bezüglich Print, glaube ich, ist auch ganz wichtig, und zwar habe ich mir oder mache ich mir dazu echt viele Gedanken. Und zwar, wie viele Zeitungen oder Magazine kennt es, mir ist auf die Schnelle eins eingefallen, die tatsächlich wichtig sein, also die man wirklich als wichtig bezeichnen würde, die keine Printausgabe haben, keinerlei Printausgabe mehr.
Gar kein Print.
Magazine oder Zeitungen.
Ja, ich bin so selten irgendwie jetzt in der Trafik oder schauen, was da noch vorhanden ist oder was nicht vorhanden ist.
Wollte auch nichts sein.
Titanic ist immer noch Print, oder?
Ich weiß, da gibt's noch. Wissenschaft gesagt.
Ja. Ja. Was lässt uns noch gut dastehen?
Nein, ich weiß es echt nicht.
Kronenzeitung ist immer
noch. Print, definitiv.
Ja. Nein, ich wüsste jetzt gar keins.
Na, warte mal, wie war die Frage?
Ja, was ist nimmer Print? Nur rein online.
Wichtiges Medium, das kein Print-Präsenz mehr hat oder nie hatte.
Ja, immer bei Videospielen gibt's schon IGN oder irgend sowas, die.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht wichtig. Und wenn man das nicht kennt, dann geht der Leben gut weiter.
Ja. Gut, IGN ist jetzt auch das einzige richtig große, was mir einfällt. Ja. Aber ansonsten warst du jetzt auch nicht, ne? Was ist dir eingefallen?
Politico.
Das gibt's nur online.
Politico gibt's meines Wissens nach nur online, ja. Ich weiß nicht, ob es jemals ein Print gegeben hat. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, dass ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass es eine Printausgabe gibt. Auch wenn es leider für den Grundpfeiler sozusagen ist. Also ich glaube einfach, dass es am Medium Gravitas und eine Seriosität gibt, wenn du als Print erscheinst. Und wenn du das aufgibst und nur mehr in den Online-Gefüllten unterwegs bist, dass du damit was verlierst, eine gewisse Entwurzelung auch, damit dann hergehen könnte.
Das, was ich halt gern hätte, oder weil du das ganz am Anfang gesagt hast, ich würde gern so Magazine, wie eben es Recorder war. Mhm. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Recorder Magazine? Das war ein deutsches Magazin, die sind im Quartal ausgekommen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich glaube, 4 Ausgaben im Jahr haben die gemacht. Ja. Wenn überhaupt. Und das war so ein Retro-Popkultur-Magazin. Die haben Retro-Videospiele, Retro-Filme, Retro-Serien behandelt, und das hat Recorder Magazin geheißen, weil es eben so eine Cassette Future Optik gehabt hat, so als 70er, 80er mäßige. Und das war sehr wertig, finde ich. Der Michi hat uns
mal mitgezockt da.
Hat es mal gezockt, ja. Und das war halt sehr speziell. Und die haben aber, glaube ich, nach 4 Ausgaben haben die, oder ein bisschen mehr, haben die quasi in Hut nehmen müssen, weil sie gesagt haben, das funktioniert einfach nicht. Weil vor allem in einem Magazin, das so ein spitzes Zielpublikum hat, da gibt es niemanden, der Werbung schaltet, weil wer schaltet Werbung in einem Magazin, wo es um Sachen geht, die seit 30 Jahren nicht mehr up-to-date sind oder seit 40 oder so.
Aber mich wundert es, dass das nicht irgendwie so eine Kickstarter-Nische ist mit Magazinen.
Eben, weil ich würde sowas würde ich mir schon kaufen, da würde ich ja viel Geld dafür zahlen, weil mittlerweile, wenn man sieht, wie viel Magazine kosten, ja, da wundert es mich, dass das...
Was ich mich frage, ist, inwieweit hat sich Print denn technisch weiterentwickelt? Also wird es immer billiger, so irgendwie ein Printmagazin zu erstellen? Ist die Technik irgendwie besser geworden? Ist dann irgendwie die Sachen hochauflösender oder was auch immer, die Bilder?
Also seitdem ich mit Print aktiv was zu tun habe, was seit, sagen wir mal, 10 Jahren der Fall ist, knappe 10 Jahre, also mit der Produktion, nicht nur mit Konsumieren, hat sich da, glaube ich, nicht sehr viel getan. Also im Endeffekt, ein großer Kostenpunkt ist oft der Druck oder das Papier. Mhm. Es hat ja mal während Corona, glaube ich, auch Engpässe gegeben und dann haben Leute da Probleme gehabt. Also das Papier ist teurer geworden, so teuer geworden, dass es nicht mehr rentabel war, teilweise Magazine zu drucken. Mhm. Aber es ist nicht so, glaube ich, dass uns jetzt bevorstünde, dass bald die 8K-Bilder im Print oder so zu sehen wären. Aber ich glaube auch nicht, dass das unbedingt das ist, worauf es drauf ankommt. Also ich glaube, das sind wir eh schon am
Zenit. Aber ich hätte einfach gemeint so, okay, es ist teuer, aber durch irgendeine technische Weiterentwicklung haben wir es jetzt geschafft. Jetzt ist es jetzt viel billiger, irgendwie die Maschinen sein.
Ich glaube, da war das Krasseste steht, dass du die Seiten immer setzen hast müssen.
Ja, also das wissen wir Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Also heutzutage eigentlich jedes Magazin, das ich kenne, oder jede Zeitung, zumindest in Österreich, wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Raum, verwendet eigentlich Adobe InDesign zum Setzen. Das ist so State of the Art. Und dann schickst du das einfach als PDFs, mehr oder weniger, richtig gereiht zur Druckerei. Mhm. Die hauen das einfach raus. Okay. Zumindest bei der Intergrafik funktioniert das so. Das ist da, wo die TT und 28er gedruckt werden. Und 6020, glaube ich, auch. Außer die haben es outgesourced. Auf das Letzte möchte ich mir jetzt nicht festnageln.
Ich meine, was ich weiß halt von Videospielmagazinen ist, dass halt früher die Aufnahmen von den Videospielen ein großes Problem waren, was heutzutage eben überhaupt gar kein Problem mehr ist. Vor allem auch von Handhelds, die Bildschirme hast du halt vor 30 Jahren nicht wirklich gut in die Zeitschrift gekriegt, weil du das halt abfotografieren hast müssen. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die Qualität oder dass die Kosten vom Druck höher, wie du sagst, wahrscheinlich bis auf die... Ja, ich meine, wie ist denn das eigentlich bei einer Zeitung? Wie gibt es da irgendwann, wenn jetzt die, sagen wir mal, wenn die Auflage sinkt und sinkt und sinkt, ab wann würde man jetzt in Österreich zum Beispiel sagen, okay, Print rentiert sich nicht mehr?
Ja, dann musst die fragen, wo hast du begonnen und wie reagieren deine Werbekunden auf die Senkung der Auflage. Also da müsste man jetzt, glaube ich, konkret werden. Ansonsten ist das, glaube ich, schwer einzuordnen. Hast du irgendeine konkrete Zeitung oder irgendwas im Kopf,
wo man das genau schreiben kann? Nein, ich weiß halt nur, dass wir haben einen Chefredakteur von der Retro Gamer mal im Interview gehabt und der hat halt auch gesagt, dass die Auflagen mittlerweile halt, das ist quasi, wenn du das vergleichst mit vor 20 Jahren, dann wenn du ein super Magazin erscheint zutage, hätten sie da vor 20 Jahren gesagt, okay, das kann man sofort knicken, da schmeißt man die Presse nicht mehr an. Heutzutage ist halt eine wahnsinnig starke Auflage.
Ja.
Deutsch, was er gesagt hat.
Ich glaube, damals irgendwie haben die Millionen Auflagen gehabt, Sache, Magazine, glaube ich.
Mhm. Ja.
Und jetzt sind die unter 100.000 auf jeden Fall, glaube ich. Also
ja, das ist also
Deutschland, also nicht Deutschland.
Das ist ja so krass. Also, was glaubt ihr, ist die Auflage an einem normalen Wochentag für die New York Times Printausgabe?
Boah. Das ist ein bisschen.
Was nicht. Also, New York Times, keine Leibwörtel und Connections.
Ich sag 1,5 Millionen.
Boah, echt so viel. Bei unter 1, ich hab gesagt 700.000 oder irgendwas.
Es ist weniger als 700.000. Ich glaube, es seien unter der Woche so, wenn es hochkriegt, überhaupt 500.000.
Ja. Boah, okay.
Ich glaube, noch weniger tatsächlich. Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange ist das rentabel, oder? Und dann, was wird als erstes gekürzt? Was ist am teuersten? Personal. Also das sind die Ersten, die dran glauben müssen. Was muss dann darunter leiden? Der Journalismus. Aber im Endeffekt kommt es halt auch darauf an, was die Werbekunden wollen, oder also inwiefern sich das auch in Online übersetzen lässt, oder? Also wenn der Werbepartner jetzt sagt, okay, ist mir jetzt wurscht, dass da jetzt 200.000 Leute weniger sind. Meine Zielgruppe liest immer noch, meine Zielgruppe hat es immer noch abonniert, meine CEOs, meine Wall Street Guys, an die ich meine, keine Ahnung, Rolex-Werbung mache, die kaufen das, ja. Also werden die weiterzahlen. Es gibt immer darauf an, bei welchem Medium und was genau du bewerben willst. Und dann ist die Auflage vielleicht gar nicht so wichtig, sondern die Zielgruppe, die es nur erreicht.
Ja.
Interesting, ja.
Wie du hast gesagt, du hast Lucky Luke und Asterix und Obelix daheim.
Ja.
Wie würdest du das heutzutage mit. Jetzt die erste Frage. Liest du noch Comics?
Nein.
Nimmer, okay. Wärst du noch zumindest, wenn dir jetzt jemand einen Tipp gibt, hey, das ist ein cooles Comic oder das startet das und gefällt dir das, wärst du immer noch bereit, Comic in Printformat zu lesen, oder würdest du heutzutage sagen, okay, du nimmst das mal Online-Abo und schaffst du das, liest das online?
Ein Comic würde ich sehr ungern online lesen. Den würde ich schon, wenn mir jemand empfiehlt und mir sagt, hey, gibt da ein paar Ausgaben, dann darf ich das mal auf jeden Fall anschauen. Ja. Aber nur im Print, also wenn mir da jetzt einen Link schickt, wo ich dann 60 Seiten PDF durchscroll, dann mache ich es lieber nicht. Auf jeden Fall.
Was sagst du? Print oder?
Boah. Das ist, weil bei uns halt einfach die Comic- Geschichte, das ist nie über halt Lucky Luke oder so rausgegangen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das überhaupt anschauen würde.
Ja, Comics haben wir uns nie so groß wie in Amerika, ja, oder wie in
Frankreich. Aber wenn dann, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich das in einem Bildschirm konsumiere.
Ja, das,
das ist einfach ein Printing.
Mir kommt auch vor, dass es da irgendwie aufhört. Mhm. Also spätestens da. Und da frage ich mich dann wieder, ob es am liegt es am Text? Ich habe da vor kurzem mit einem Bekannten drüber geredet, eben auch, weil wir über E-Books geredet haben. Über das müssen wir dann auch noch reden. Mhm. Weil E-Books werden so durchwachsen angenommen, glaube ich, oder? Es wird immer noch viel Buch im Druck gekauft.
Ja, ja.
Na, reden wir gleich über E-Books. Würdet ihr es, oder wie lest ihr es gern? Lieber Print oder lieber E-Book?
Print. Wenn ich mich entscheiden kann, immer Print, ja.
Ich bin quasi nur mehr online, glaube ich. Alle News, die ich gern konsumiere, die sind einfach online. Die gibt es gar nicht in Printform.
Und wenn du jetzt ein Buch liest, Manni?
Ja, da, jetzt habt ihr mich. Ich liest so selten Bücher.
Aber was hast du als letztes gelesen?
Boah, das ist ja ewig her. Was habe ich als letztes gelesen?
You Let the Right One In, glaube ich.
Na, boah, ich glaube Ender's Game. Also, okay. Also ewig her.
Bei dir?
Bei mir ist Let the Right One In. Mhm. Das Letzte, was ich gelesen habe.
Auf dem E-Book, auf dem Reader?
Nein, Print. Na, Print.
Ich habe aber ein E-Book gehabt.
Ja. Okay.
Ja, aber da war auch die Entscheidung, ich hätte es gerne auf Englisch gelesen und da wollte ich jetzt auch nicht schauen, ob das irgendein englisches Buch vom Amazon hätte sicher gehabt.
Ich habe es auf E-Books gehabt.
Okay.
Ja, eine alte Bücherei-Variante. Ja.
Wobei ich mir irgend so ein C++-Buch auf dem E-Reader geladen habe.
Durchschlag. Aber das ist doch interessant, weil ich glaube, dass die Schwelle, wenn du ein Buch liest, also beim Buch ist die Schwelle zum E-Book oder zur Online- und Anführungszeichen Online-Variante niedriger als beim Comic. Und so geht es mir eben bei Magazinen auch. Ich würde mir zum Beispiel kein Tattoo-Magazin online anschauen. Das würde die Kaffee mal auch nur. Mhm. Also ich glaube, dass und bei Comics ist es ja quasi nur Bild im Prinzip. So, ich glaube, dass es oft auch mit dem im Zusammenhang steht, oder? Weil du merkst es ja, du liest ja Comic auch wie ein bisschen jetzt ein Kunstwerk, wie du ein Bild anschaust, so wie du ein Kunstwerk anschaust. Ich glaube, das ist schon die Hürde, dass man da nicht auf den Print verzichten will. Und mich würde wirklich interessieren, wie gut die Online-Angebote, weil es gibt ja so Netflix für Comics. Ja. Da würde ich gerne mal zahlen.
Ich glaube, der Michi hat sogar uns abonniert. Wäre jetzt schön, wenn er da wäre, der Michi. Kann er da was dazu sagen. Aber man schaut ja trotzdem viele Bilder, trotzdem am Bildschirm am Handy an.
Ja, aber beim Comic ist interessant, weil da ist dann, also man schaut sich in der Meme an, das sind dann so fünf Instagram-Slides, das ist ja auch ein Comic, sage ich jetzt mal, aber es ist kein ganzes Narrativ, wie das jetzt in einem Comic-Buch halt der Fall ist, oder? Und es ist echt interessant, dass du das sagst, weil beim Film haben wir ja logischerweise auch kein Problem, auf dem Bildschirm zu schauen und dort sich eben Bilder zu sehen im Endeffekt, oder?
Kein Daumenkino.
Ja, aber beim Comic haben wir damit, also ich habe damit ein Problem.
Ja, ich habe da ein Problem.
Das ist schon interessant, warum das so ist. Ich kann es vielleicht nicht genau sagen.
Gibt es das lustige Taschenbuch oder so? Gibt es das online eigentlich?
Gibt sicher Disney alles online mittlerweile, oder?
Lass mich kurz nachdenken, ob es das online gibt. Gibt es das online, das lustige Taschenbuch?
Ich glaube es nicht. Ja, weil Bootleg war einer eingescannt hat, oder?
Findest du, dass du digital abonnieren kannst oder so?
Ja,
das kannst du alle Magazine wirklich so als PDF oder sowas lesen. So Kiosk Austria oder so hat so alle Magazine, also sehr viele Magazine.
Ja.
Also wenn du unbedingt willst, du kannst es auf jeden Fall auf dein Handy laden.
Ich weiß zum Beispiel, dass sowas wie die CT zur Printausgabe gibt es jeden Artikel auch online. Und ich kenne Leute, ich bin auf der Uni und die sagen, nein, sie wollen das nicht in Online-Ausgabe lesen, weil das einfach ein bisschen anders formatiert ist wie im Heft. Mhm. Und die wollen die Heftseite eingescannt haben und das schauen sie lieber an, als den Artikel, den es online gibt auf irgendeiner Page. Ja.
Das ist interessant, ja.
Also Egmont bietet das auch online an, als Abo.
Das lustige
Taschenbuch. Egmont ist ehemalig Ehaber.
Das gibt es online.
Gibt es online, ja.
Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, weil ihr, wie du davor gesagt hast, ihr seid ja ein bisschen älter als ich. Das heißt, ihr seid ja eigentlich nur dann in eurer Kindheit quasi wirklich ohne die absolute Schnelligkeit, oder? Aufgewachsen des Online-Daseins, könnte man sagen.
Ja, ich meine, ich habe meinen ersten Internetzugang habe ich mit 12, 13 Minuten, glaube ich.
Ja, sowas, ja. Aber das war halt wirklich begrenzt, was da als Angebot
hat. Das war Text-Internet
ja, genau.
Im Prinzip.
Und ihr habt's, haben die Eltern irgendwelche Zeitungen abonniert gehabt bei euch?
Ja, die TT ist gerade bei uns immer gelegen.
Nein, jetzt weiß ich, das ist ein kompletter Blödsinn, was ich gesagt habe mit die Videospielmagazinen. Ich habe ein Dinosaurier-Magazin abonniert gehabt, als kleines Kind.
Ja, aber also, wie viel kann ich dir da
bringen? Und da war in jeder Ausgabe ein Teil von einem Skelett, von einem Tyrannosaurus Rex-Skelett dabei.
Okay.
Und das habe ich dann zusammengebaut, das hat im Dunkeln geleuchtet, das habe ich noch.
Ja, aber das ist jetzt ja nicht irgendwo ein Magazin, wo man aktuelle News bringen kann.
Nein, aber es war ein Magazin. Und Projekt X, ein Wissenschaftsmagazin für Kinder.
Okay.
Mit so einem Ordner, wo man dann alles einlegen hat können.
Ja, aber mir kommt vor, das ist einfach, es geht um den Dinosaurier und da haben sie ein paar Platteln mit ausgedruckt.
Nein, das war, ich habe das Magazin.
Kann man später anschauen.
Ein Dinosaurier, ich habe die Magazine da.
Ach so. Nein, die interessieren uns nicht.
Ich wollte leider den Dinosaurier sehen.
Genau, und was sie noch, jetzt falls meinen, jetzt kommt davon mal, jetzt kommen die Erinnerungen. Wrestling, damals WWF, World Wrestling Federation, jetzt WWE. Ja,
ja. Ah, WWF, wie diese andere Organisation mit den Tieren.
Ja, genau, deswegen, die haben einen Rechtsstreit dagegen verloren. Deswegen hast du jetzt
WWE, oder?
Ja, genau. Früher als WWF krass. Das habe ich auch regelmäßig gekauft. Das war einfach das amerikanische Magazin 1 zu 1 Deutsch übersetzt.
Boah, ja, da war es ja noch der Undertaker und so.
Das ist schon gegeben. Das ist es gut, den Undertaker kann man immer sagen, der ist in oder? Über 30 Jahren hat er gewrestelt.
Ja, oder so. Der hat vor kurzem, nein, der war halt bei der letzten WrestleMania war der noch, glaube ich, oder?
Echt? Aber der ist jetzt
im Ruhestand. Nicht 100.000 mittlerweile so.
Der ist so alt, jetzt im Ruhestand und ich hätte jetzt gesagt, dass der fast schon 70 ist. Huh?
Nein.
Also vom Gefühl her hat er aber immer uralt ausgeschaut. Also schon vor 20
Jahren. Ich weiß, dass der Ric Flair bis er, glaube ich, 65 war, gewrestelt hat. Also der ist wirklich lang.
Okay.
Aber der Undertaker, ich weiß nicht, wie alt der ist, müsste ich nachschauen. Du wolltest wissen, ob wir quasi in einer analogen Welt aufgewachsen sind, ohne...
Beziehungsweise inwiefern ihr glaubt oder auch fühlt, also inwiefern hat sich da eure Wahrnehmung verändert? Ich stelle mir vor, jetzt in romantischer Verklärung einer Zeit, in der ich nicht gelebt habe, dass das sich recht entschleunigt und uns fein im Vergleich zu jetzt angefühlt hat? Oder ist das eben, wie ich gesagt habe, verklärt?
Nein, das war schon sowas mit, ich habe gewusst, okay, ein Magazin kommt jetzt erst in einem Monat wieder raus. So, da hat es ein bisschen Vorfreude gegeben, nächstes Monat kommt es, oder nächste Woche fahre ich dann, wenn ich in der Stadt bin, gehe in die Trafik und hole mir das und dann plötzlich gemütlich das durch. Und heutzutage schaue ich einfach täglich auf meine Newsseiten oder Reddit oder was auch immer. Das ist schon so ein Automatismus. Oder?
Du hast halt damals überhaupt keine Quelle gehabt, um schnell Neuigkeiten über das zu kriegen, von dem du Fan warst. Wenn du irgendwie Fan von einer gewissen Band warst oder Fan von einer... Du warst im Prinzip Fan von dem du Unterlagen gehabt hast. Mhm. Ich kann mich erinnern, das Limit, da haben wir ja schon öfter drüber geredet, das war Walt Disney Magazin aus den 90er Jahren für, ich sage jetzt mal, größere Kids. Also für so... ich sage, bis 12 bis 15 vielleicht oder 10 bis 15 so war das ausgelegt, weil Mickey Mouse ist ja wirklich für ganz Kleine. Und die haben oft Neuigkeiten über Kinofilme oder über Fernsehserien oder über Filmstars gehabt und so. Und du warst einfach Fan von dem du was gewusst hast. Und wenn du irgendwie ein Magazin gekauft hast, jetzt so wie das Limit oder ein Wrestling-Magazin oder ein Musikmagazin oder irgendwas, dann warst du Fan von dem. Dann bist du nach Füssen gefahren zum Müller, hast dir die CD da rausgesucht, hast sie dann 20 Minuten angeguckt, bis man die rausgeschmissen hat und warst dann Fan von dem. Und das war, ja. und dann bist in die Hauptschule wieder im Pausenhof und gesagt, hey, die Slayer-CD angekocht, die ist ja voll hart, die ist so geil. Hey.
Ja. Ja, aber jetzt, das war der Faktor. Und dann hast du dich getroffen mit deinen Freunden und dann ist das ausgetauscht worden, das Wissen und so.
Genau. Und so ist halt auch viel Bullshit-Wissen generiert.
Ja, ja.
Hast du gewusst, dass der Ozzy Osbourne, der hat
sich ein Rippen.
Ah, der hat sich ein Rippen ausoperiert und dann auf die Bühne gefressen.
Ja, okay. Ja, das ist dasselbe wie, und da im Tivoli ist vom Zehnerkopf das Bauch aufgerissen. So.
Ja, das war halt, ja.
Solche Sachen.
Ich hatte viel glauben müssen.
Ja, und heutzutage, wenn irgendwas erzählt, du holst das Handy aus, so Facts
checken. Ist das gut? Findest du das gut?
Ja, das ich will es halt gar nicht so viel machen.
Ein Freund von mir macht das die ganze Zeit, oder? Der hat quasi ChatGPT zu seinem zweiten Hirn erklärt. Oder zu seinem ersten, wer weiß. Und egal, über was wir reden, sofort sind die draußen, immer. Und dann sagt er aber immer, nein, das ist so toll, weil wenn wir jetzt kein ChatGPT oder so hätten, dann wäre das Gespräch jetzt vorbei, weil wir könnten gar nicht nachschauen. Und ich denke mal, das wäre aber irgendwie okay.
Nein, ich bin aber da schon bei ihm, weil das ist besser, wie halt irgendwie einen kompletten irrsinnigen Scheißdreck glauben. So, das ist halt besser, wie
ich weiß auch nicht. Oder gab es halt gar nichts. Du bist halt so, okay, dann weiß ich das jetzt halt einfach nicht. Ist das nicht irgendwie, du bist nie in der Position zu sagen, ich weiß es einfach nicht und es passt. Weil das meiste davon, was du dann nachschaust, ist ja völlig wurscht.
Ja, okay, das stimmt, aber es ist besser, wie Irrsinniges zeigt. Also ich sage jetzt einmal, cool ist das vielleicht auch nicht, aber es ist besser, wie einfach sich irgendein Hirngespinst zu seiner Meinung zu machen. So.
Das stimmt, es ist besser als das.
Ja.
Aber wenn jetzt der eine sagt, er erzählt von irgendeinem Land was und dann sagt er, und ich weiß jetzt nicht, wie die Hauptstadt heißt, sagt er.
Ja, also muss nein, ich schau gleich nach.
Ja,
ich unterbricht so den Flow, oder?
Ja.
Stell dir vor, wir würden jetzt bei dem Gespräch alle 2 Minuten so alle auf unser Handy schauen, weil gerade irgendwer irgendwas gesagt hat, dass der andere jetzt überprüfen muss. Das wäre voll scheiße, oder?
So, jetzt habe ich eine gute Geschichte. Jetzt habe ich eine gute Geschichte, die ich noch nie erzählt habe.
Glaube nicht, ich schau nach.
Meine Mutter war Reader's Digest.
Ja.
Und von dem haben wir eine Enzyklopädie im Haus gehabt. Und die Enzyklopädie war aus dem Jahr 78 oder 79. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich muss mir das nochmal.
Das ist jetzt leider Zufall. Ich hole es ins Handy, weil ich da irgendwas
checken. Und wenn du was wissen, wenn daheim jemand was wissen wollt, dann ist man zum Atlas oder zur Enzyklopädie und hat da nachgeschaut. Ansonsten hat es keine Möglichkeit gegeben. Und ich kann mich an Gespräche zwischen meiner Verwandtschaft erinnern, wo dann jemand aufgestanden ist und das muss ich nachschauen. Und dann hat er einen Atlas geholt und hat nachgesagt, ob das stimmt oder nicht.
Ja, aber das ist irgendwie geil. Weil weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich so ein bisschen dran, wenn du entweder du gehst auf Spotify und hast jetzt irgendwie so Lust auf das Lied oder du committest halt, weil du eine Platte auflegst, oder? Und wenn du so eine Information nachschaust, wie im Lexikon oder whatever, du committest halt wirklich, oder? Dann ist es einfach so ein richtiger Akt. Und das ist irgendwie, das ist schon wieder nice.
Aber hast du Videotheken mitgekriegt?
Ja.
Ja. Wünschst du dir das zurück?
Ja.
Schon.
Aber als nicht als Ersatz, sondern als auch.
Als auch, ja, ja. Okay.
Ich hätte es gern, weil einfach das Durchgehen, das wirklich literally browsen, oder es gibt ja diesen YouTube-Channel, irgendwas mit Criterion, oder? Wo die Schauspieler und Regisseure und whatever in dem.
Der Closet da sein, ja.
Die stehen dann einfach in dem Raum mit Tausende von geilen Filmen und reden dann drüber, das nehmen sie sich mit und das ist schon richtig cool.
Ja, aber das halt auch, das geht halt gut, jetzt sind wir wieder super, das ist super, das geht beim Print geht es gut.
Mhm.
Bei allem anderen ist es sau schwer. Weil Netflix, und Videotheken, das geht einfach nicht.
Ja, es ist schade.
Ja,
es wäre cool, wenn es ginge.
Aber es geht Standard Online, Standard Print, das geht. Weil, aber das, für alles andere geht das halt. Es geht ja nicht einmal mehr Spotify und CDs im Laden. Geht ja auch schon immer. Ist ja auch schon quasi.
Aber ich glaube, da gibt's schon große Unterschiede. Also beim Print ist halt so, dass du, wenn du auf Standard.at gehst, oder? Da scheint alle Viertelstunde oder kürzere Intervalle ein neuer Artikel über keine Ahnung was, über was auch immer sie sich gerade ausgedacht haben, was interessant sein könnte für irgendwen. Und da bist du einfach, wenn du jetzt raufgehst und dann in 3 Stunden raufgehst, du hast immer was Neues oder bam, 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 bam. Und wenn du die Printausgabe kaufst, dann bist du halt so, okay, das ist das, was gestern passiert ist, oder? Und das ist allein, dieser Schritt allein ist schon eine gewisse Einordnung und Entschleunigung, so wie lineares Fernsehschauen gegen Netflix, oder?
Mhm.
Und Netflix bietet ja mittlerweile auch sowas an wie quasi lineares Netflix, damit die Leute auch nicht mehr entscheiden müssen, was sie schauen sollen, weil das anscheinend auch schon zu zart ist.
Ja, man hat halt, je älter man wird, und wenn man dann irgendwie, man hat halt nur noch Zeit für Gold. So. Mhm. Du hast halt keine Zeit mehr für. Also wenn
Zeit ihr, für Gold, das finde ich gut.
Wenn ja. wenn es jetzt kein Netflix geben würde, dann würde man gar nichts schauen.
Ja.
So, weil das, okay, wir haben einfach keine Zeit. Ich habe einfach no chance in hell, dass ihr jetzt am Abend noch aussehen könnt und einen Film ausleihen. Das würde nicht funktionieren.
Ja.
Aber du könntest zum Beispiel zusammenrechnen, was du irgendwelche Reels oder Short-Content konsumierst, wo du, ich weiß nicht, ob du das dir danach besser fühlst oder nicht. Und sagst, ja, wenn ich das weglassen würde, dann könnt ihr dann einen Film am Tag schauen.
Von der Zeit. Ja, gut, aber das mache ich, das ist bei mir fast schon.
Deswegen, das tust du schon immer.
Ich schaue nicht mehr so viel, also ich schaue nicht viel Reels.
Ey, ich habe mir das irgendwie 20 Minuten oder 30 Minuten begrenzt bei Instagram und dann kommt da die Nachricht, weil die wollen ja nicht, dass du wirklich aufhörst. Ich sage dann, hey, du hast dein Limit erreicht, magst du aufhören? Ja, vielleicht doch noch nicht. So, dann nur so ein bisschen. Und ich weiß nicht, oft denke ich mir, wieso schaue ich das an? Das ist ja, das ist Zeit, wo ich halt bewusst mich hinhocken könnte und einen Film oder irgendeinen Artikel lesen oder was.
Ja, aber. Ja. Lass uns jetzt nochmal zurück auf die verschiedenen Medien gehen. Ich glaube, dass das halt der Grund ist. Oder was würdest du sagen, warum hat sich Print als eine von den ganz wenigen Sachen so lang gehalten? Im Vergleich zu allem anderen? Im Vergleich zu.
Aber Print gibt es halt schon ein bisschen länger, gell?
Wie?
Print gibt es halt schon recht lange, oder?
Naja, ich meine, ich sage jetzt als Medium, jetzt wie zum Beispiel die Kassette, die CD, die VHS, die DVD, das ist ja alles. Print war da und das ist alles kommen und gegangen.
Ja.
Warum gerade Print? Warum sagst du, warum haltet sich das so gut? Oder was ist deine Meinung?
Ob sich es gut haltet, ist glaube ich strittig.
Und würdest du dem weiterhin eine Zukunft, gibst du dem weiterhin eine Zukunft auf lange, lange Sicht gesehen?
Es ist sehr interessant. Also zum einen glaube ich, das, was ich davor schon gesagt habe, dass es einfach einen Unterschied gibt, allein von dem, was das Medium halt transportiert, zu dem, was eine CD kann, beziehungsweise was eine DVD kann oder Blu-ray kann, oder? Weil du hast ja im Endeffekt, wenn du jetzt auf Netflix gehst und den Film schaust oder die DVD einschiebst, du hast ja genau dasselbe Erlebnis, oder? Also mehr oder
weniger.
Ob es dasselbe Erlebnis hast, du hast denselben Film, oder?
Ja. Durch denselben Film.
Durch denselben Film. Selbe Erlebnis, können wir drüber streiten. Ja, ja. Das Gleiche mit CDs. Da könntest du auch wieder sagen, okay, auf der anderen Seite, die Leute kaufen ja Vinyl wieder, oder? Hm. Also ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt zu Print, eben wie du vorher gesagt hast, dass du eine Einordnung kriegst, wenn du ein Monatsmagazin kaufst, vom letzten Monat und nicht einfach, wenn du das Magazin liest, ist ja nicht die ganze Zeit, dass da Pop-Up-Nachricht kommt und jetzt ist wieder das passiert, sondern du hast mal eine Einordnung für das, was passiert ist, oder? Und das ist genau das, was du hast. Alles, was du hast, ist da drinnen, da ist nicht mehr und da ist nicht weniger und da ist irgendwann gewisse Sicherheit drin. Ich glaube, die anderen Medien haben nicht diese, können nicht diese Sicherheit, blöd gesagt, transportieren. Weil in diesem geschlossenen Medium ist die Logik der Informationen, die darin besteht, absolut, zumindest für den Moment, oder? Und in einer Welt, wo es, glaube ich, wo alles sehr schnelllebig ist, ist das ein Ruhepol. Ist Print sicher ein Ruhepol oder hat die Möglichkeit, ein Ruhepol zu sein. Und wir haben letztes Jahr eine Konferenz in Basel, eine Konferenz der Straßenzeitung der deutschsprachigen. Und da ist es genau ums gleiche Thema gegangen im Endeffekt. So, man sollte nur auf online umstellen und Ding, was natürlich bei Straßenzeitungen sowieso nicht geht, weil ja der Sinn ist, dass die Leute es auf der Straße verkaufen. Aber dann habe ich mehr oder weniger gesagt, in Anlehnung an ein bekanntes Sprichwort, Print ist tot, lange wieder Print, oder? Weil ich einfach glaube, dass Leute erstens mal gerne was Haptisches haben. Ich meine, das gilt ja für uns alle, oder? Also wir haben gern was in der Hand und dann einfach auch wirklich das Produkt, das man sich anschauen kann. Und wenn es wirklich was Kohäsives, Schönes ist, dass da jeder von uns sich denkt, okay, das ist es wert. Und das ist gut, dass es das gibt, oder? Und also ich glaube, insofern wird es einfach kein Auslaufmodell werden, weil die Schönheit dieses abgeschlossenen Dings, das man da vor sich hat, immer so sein wird und diese Logik immer bestehen wird. Ja.
Ich hätte, es gibt nämlich, weil ich eben mit der CD ab und zu in Berührung komme, mit dem Magazin, und die brechen das ein bisschen auf teilweise mit so, hey, das ist der Artikel und jetzt ist ein QR-Code drinnen mit, hey, online haben wir vielleicht noch mehr Infos oder geh mal auf unsere Page. Oder die wollen halt, glaube ich, durch Print auch nochmal ihre Homepage pushen. Und
bei was ist das jetzt?
Bei einem CT-Magazin. Da ist generell, glaube ich, jeder Artikel auch online verfügbar. Aber teilweise online sind nur noch mehr Infos. Oder vielleicht hat sich was getan und sie haben das abgedatet, den Artikel. Und das bricht das ein bisschen auf, den Ruhepuls. Okay, jetzt lese ich das durch und da steht dann ein QR-Code so. Und da online, lies noch ein bisschen mehr darüber. Und dann kann man, ja, okay, jetzt...
Stört dir das?
Schon ein bisschen. Dann habe ich so das Gefühl, so das FOMO ein bisschen so, jetzt verpasse ich was. Irgendwas haben sie mir vielleicht vorenthalten, was cool wäre. Und jetzt muss ich auf die Homepage und muss schauen, ob da was ist noch.
Wenn wir wissen, es hat einmal ein Cypress Hill Album gegeben, wo auf CD ein Song nicht ganz oben war, sondern nur auf der Vinyl.
Mhm.
Der ist einfach so ausgefadet und den ganzen Song hat es nur auf Vinyl gegeben.
Also weil zu wenig Platz war oder was?
Ja, nein, absichtlich. Ich glaube, weil im Hip-Hop, glaube ich, zumindest damals noch Vinyl einen krassen Stellen hat gehabt.
Ja.
Würdest du sagen, dass es beim Print eine Image-Sache ist? Um die Frage ein bisschen zu verdeutlichen, ein Beispiel. Wenn du viel ins Kino gehst, bist du ein Cineast. Wenn du viele CDs und DVDs daheim hast, dann bist du einfach ein Filmfreak. So. deswegen Kino, höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Glaubst du, dass es ein Image-Ding ist bei Print, dass Print einfach auch im Vergleich zu anderen Medien ein gutes, und Anführungszeichen, Image hat, weil man als belesen gilt, wenn man viele Bücher hat und viel Magazine abonniert?
Also machst du jetzt von der Konsumentenseite?
Ja.
Wo du angefangen hast, die Frage zu stellen, habe ich es eher von der anderen Seite gesehen. Aber ich beantworte gerne die Konsumentenseite gleich. Geht ein bisschen auf das Druck, was ich davor schon gesagt habe, dass es, glaube ich, schon ein Prestige ist für uns selber als Produzent von einem Magazin oder von einer Zeitung, wenn du sagen kannst, hey, das ist mein Printausgabe und ich kann es mir erstens mal leisten, ein Printausgabe zu haben. Und sie ist gut. Und darauf, so hat sich das Magazin gegründet, keine Ahnung, seit 120 Jahren gibt es unsere Zeitung, ja, okay, jetzt sind wir auch online, aber die Zeitung gibt es immer noch und die Zeitung ist immer noch super, oder? Und wenn die Zeitung dann verschwindet, dann wird, glaube ich, vieles mit dir, mit dem Printprodukt mit verschwinden. Und ob Leute irgendwie das als persönlichen Flex oder so sehen, wenn sie jetzt 8 Magazine abonniert haben, kann schon sein. Ich glaube nicht, ich glaube, den gleichen Effekt kannst du einfach mit so einem Haufen Bücher erreichen wie da hinten bei dir. So, mit deiner.
Das ist als Schrott.
Mit dem Schrott da hinten im Bücherregal.
Ja, aber es ist ziemlich egal, was für ein Buch es ist. Sobald ein Buch halt im Regal steht, ist es schon ein bisschen. Ist schon was wert, ein bisschen.
Aber um das nochmal aufzugreifen mit dem Film, es gibt ja da gibt es ja zum Beispiel das Gütesiegel Direct-to-DVD, was für Schrott steht.
Wenn echt? Ja, das gibt es jetzt ja nicht mehr.
Ja, jetzt gibt es halt direkt zum Streamen.
Direkt, logisch. Ja.
Wenn es ein Film nicht ins Kino schafft, dann ist es
ein wahrscheinlicher
Blitz. Trash. So.
Ja.
Und so ist es eben auch beim, vielleicht ist es halt auch so, vielleicht sehen es Leute so beim Print, ja, wenn es etwas nur online gibt, wenn es da keine gebundene Ausgabe gibt von dem, nachher kann sie nur.
Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich würde es so sehen, wenn irgendwas jetzt nach keine Ahnung wie vielen Jahren komplett in den Online-Bereich verschwindet und sein Print aufgibt, dann finde ich das wahrscheinlich implizit oder ich denke mal irgendwie, okay, das ist jetzt wahrscheinlich schlechter. So geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, ob das euch auch so gehen würde.
Ja, bei mir finde ich, wenn etwas auf Amazon nur als E-Book zu kriegen ist, dann denke ich mir, okay, ist sicher Fanfiction oder so.
Ja. Aber wobei es ist ja oft so. Nicht
per se schlecht ist.
Ja, aber es ist ja oft so, vielleicht startest du so und dann ist es so erfolgreich, dass du sagst, ja, jetzt kann ich es als Buch auch wirklich rausbringen. Also dann sind die guten Sachen eh wieder als Buch vorhanden. Wenn es so Erfolg und gut. Ja, es sind zwar verschiedene Sachen, ich weiß, aber. Weil wir haben ja Dungeon Crawler Karl ganz viel als Audiobook gehört und ich weiß nicht, ob das direkt als physisches Buch veröffentlicht worden ist, aber es ist halt jetzt so erfolgreich, dass es alles gibt.
Stimmt.
Oder?
Ja, stimmt. Dungeon Crawler Karl, das kann sogar sein, dass das am Anfang...
Ich meine, es ist jetzt schon eine Zeit lang heraus, deswegen weiß ich nicht genau.
Müssen wir nochmal, jetzt haben wir so viel drüber geredet, über das. Und kennst du das Dungeon Crawler Karl?
Nein, ich wollte gerade fragen. Was ist das?
Trash.
Lit RPG nennen sie es. Also literally, na, literal. Das ist ein schwieriges Wort.
Ja. Literal RPG.
Ja.
Literary RPG.
Ja, es geht darum, dass so Tabletop-mäßig jemand in einer Welt ist, die von so den Regeln von einem Tabletop- oder Roleplay-Game gesteuert sind. Und das heißt, da wird ganz viel im Buch erklärt, so, okay, und das ist die Regel und der Gegner hat die Schwäche und solche Sachen.
Als ob du ein Videospiel liest.
Ja, so ungefähr. Und dann, der hat ein Achievement gekriegt und jetzt hat er Belohnung gekriegt und dann
schaut er ein, was cool in der Kiste. Ist das cool zum Lesen?
Ja, wir haben es eigentlich gleich als Audiobook konsumiert. Und da ist es schon cool, einfach weil allein der, was die Stimmen oder der, was die spricht, die verschiedenen Charaktere, das so gut macht. Allein deswegen ist es eigentlich
das wert. Ist das wie ein Let's Play hören? Oder
wie kann man das vorstellen? Ja, aber halt, es ist schon vorgegeben, natürlich alles.
Ich glaube aber, wenn du mit Videospielen oder bei einem Paper gar nichts am Hut hast, dann macht dich das verrückt. Du kannst es komplett knicken, glaube ich. Also ich glaube, wenn du gar nichts über Roleplay-Games und MMORPGs...
Also wenn mir das unsere Eltern irgendwie geben würden oder zeigen, dann würden die sagen, nein,
das ist für Gehirnkranke.
Müsste Reaction-Videos aufnehmen.
Ja.
Beim Hochen.
Wir sind jetzt schon recht weit von der Zeit her. Ich habe da in meinem Rentner, in meinem...
Haben wir das alles auch gekackelt?
Nein, haben wir nicht, aber wir können ja in Jakob...
Seriously, 55 Minuten.
Wir können ja in Jakob wieder mal einladen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ganz viele Themen angerissen, aber das ist halt, da wäre schon so viel mehr noch möglich. Gell?
Ich glaube, da müssten wir gerade mal einen zweiten Teil aufnehmen.
Vielleicht mit Michi.
Print 2.0, vielleicht mit Michi.
Genau. Ja.
In meiner lächerlich groß gedruckten Liste für die Aufnahme steht jetzt am unten noch Call to Action für Jakob. Jakob, hast du irgendwas, was du noch bewerben möchtest? Irgendwas, auf das du hinweisen möchtest? Irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest in unserem Podcast?
Ja, jetzt finde ich es gerade sehr schade, weil jetzt werden eigentlich nur die Filme kommen, die was mit Journalismus zu tun hätten.
Ja, aber den können wir schon noch. Machen wir den noch.
Machen wir ein bisschen länger.
Ja, machen wir
ein bisschen
länger.
Okay, okay.
Dann machen wir ein bisschen länger.
Ja, dann hast du die Eckstrick auf ein Papier geschrieben.
Das ja, ist es, ja schon steht was am Papier, es steht am Papier. Ja. Ja, eben.
Es ist quasi Print.
Es ist Print, ja.
Ja, es gibt Filme, die Journalismus als Thema haben.
Ja, genau.
Und dann reden wir jetzt kurz drüber, vielleicht wie realistisch die das darstellen, ob generell das guter, schlechter Film ist. Und mir ist keiner eingefallen, aber ich habe das mehrere aufgeschrieben.
Genau.
Halt, mir ist doch einer eingefallen, aber den habe ich nicht gesehen. Wag the Dog.
Den kenne ich nicht, ne?
Den habe ich gesehen, wo sie Kanada zum neuen Erzfeind machen.
Ja. Vielleicht reden wir nicht über deinen.
Aber Jakob, du hast einen Film genannt über Journalismus und über Journalisten. Und zwar gleich als allererstes. Und zwar einen sehr, sehr guten Film.
Ja. Spotlight von 2015. Der hat damals einen Oscar gewonnen für den besten Film. Und der ist grandios. Den hat er völlig zu Recht gewonnen. Ich schaue mir den ungefähr einmal im Jahr an, immer wenn ich so ein bisschen den Glauben an den Journalismus verliere, was öfter als einmal im Jahr passiert, aber man kann nicht immer den Film schauen, weil man weiß eh schon. Ja, es gibt ein Limit. Also ich habe den sicher schon 7, 8 Mal in meinem Leben geschaut und für alle, die es nicht wissen, da geht es um das Team vom Boston Globe, das um die 2000er Jahrtausendwende rum zu der Geschichte recherchiert, zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche und das ist das Team, um das es im Film geht. Das Team heißt Spotlight, weil sie eben das Licht auf die Dunkelheit der verborgenen und schlechten Dinge legen. Ja, um das Team geht's und es geht darum, dass sie diese Geschichte enthüllen und was alles damit einhergeht. Und das ist einfach meiner Meinung nach, wie Journalismus funktionieren sollte oder auch der Ethos, den man im Journalismus haben sollte, wird in dem Film perfekt dargestellt. Also durch den Achsen, gell?
Ich war den im Kino, hat mir einen wahnsinnigen Albtraum verursacht, den Film.
Echt?
Ja. So. Okay. Ich habe wirklich einen extrem krassen Albtraum gehabt.
Dass du lesen kannst.
Wegen Mark Ruffalo.
Nein, weil das ganze Thema einfach so albtraumhaft ist. Also. Mit der wahnsinnig mitgenommen, der Film.
Ja.
Vor allem die, ich hab damals, wo der im Kino war, hat mich das, wie sie die Opfer gezeigt haben, wie sie das porträtiert haben, was das mit den Leuten macht, das hat mich wahnsinnig mitgenommen.
Ja.
Wie würdest du da, oder ich meine, das ist ja eine wahre Geschichte, und du sagst, der Film gibt dir quasi einen Glauben an den Journalismus zurück.
Ja.
erzähl ein bisschen über die Journalisten in dem Film. So wie die arbeiten, was die Arbeit so beeindruckend gemacht hat für die.
Also das Erste ist einfach mal die teilweise komplette Selbstaufgabe während der wichtigen Recherche, dass das das Wichtigste ist in dem Moment und nicht das eigene Leben oder so. Und dass du dir wirklich an der Sache vollkommen hingibst, wie sie es getan haben, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und einfach wie extrem gewissenhaft und genau und extrem anstrengend diese Schritte sein und wie viel Zeit und Mühe und Leiden du rein investieren musst, um was Cooles im Endeffekt, was Cooles, einfach was Wichtiges zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was leider Gottes sehr oft zu kurz kommt und Journalismus von vielen Menschen, die ihn betreiben, als 9-to-5-Job gesehen wird, der dann endet, wenn man aus dem Betrieb ausmarschiert. Aber das ist es nicht. Das ist etwas, was man nicht nur mit heimnehmen soll, sondern mit heimnehmen muss.
Ja, weil die haben ja da quasi ihre Existenz riskiert.
Genau.
Also die haben ja ihr persönliches Leben und ihren Ruf und alles riskiert, oder mit der Arbeit.
Absolut, weil wenn du das nicht nachweisen kannst oder das nach hinten losgeht, dann bist du für immer diskreditiert und du, deine Karriere ist für immer vorbei. Und was ich auch so extrem interessant bei dem Film gefunden habe, ist ja, dass er am Schluss rauskommt, dass der Chef von der ganzen Spotlight-Gruppe die ganzen Informationen schon ein paar Jahre davor auf seinem Schreibtisch gehabt hat, aber der das quasi nicht weiter verfolgt hat. Und hier dann erst quasi 5 Jahre später diese ganze große Geschichte aufdecken. Und das, keine Ahnung, sagt was für mich auch über, wie man sich selber oder in der Arbeit oder als Mensch weiterentwickeln kann und mit den gleichen Informationen, die man früher vielleicht schon gehabt hat, aber dass man die später anders einordnen kann und mehr und was Besseres draus machen kann.
Ja. Ich glaube, das komplette Gegenteil ist Nightcrawler.
Ja. Ja. War ebenso ein guter Film, ja.
Mit dem, jetzt habe ich seinen Namen
Jack vergessen. Gyllenhaal.
Jack Gyllenhaal, genau. Mhm. Jack Gyllenhaal in einer sehr unsympathischen Rolle. Wie nennt man solche Leute? Wie nennt man solche...
Ich glaube Schauspieler.
Also Asgeier, so die quasi am liebsten noch... Gibt es da einen Namen dafür bei uns irgendwie? Ist es...
Boah. Ich kann den Film nicht sagen. Was ist der Job von Jack Gyllenhaal?
Also erstens mal ist sein Job, dass er, ich glaube, es beginnt damit, dass er irgendwie Kupfer stiehlt. Also sein Job ist einfach zu überleben und ihm ist egal, was er dafür machen muss. Er ist einfach ein Krimineller, kurz gesagt. Ja. Und dann kommt er halt irgendwann drauf, dass er ja quasi Unfälle, also er filmt dann irgendeinen Unfall oder so und verkauft den an Newsstations. Und umso brutaler der Unfall ist und umso mehr Leute da draufgehen und umso genauer er das filmen kann, desto mehr Geld zahlen sie ihm. Und dann fängt er, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, an, einfach die Unfälle zu verursachen, damit er der Erste on the scene sein kann.
Ja. Okay.
Und das wird dann halt immer krasser und krasser. Und dann dann sterben wir Menschen dadurch. Und natürlich die Frage, die sich da implizit stellt, okay, wie weit kann man gehen, um der Erste zu sein, um eine Geschichte zu haben, oder? Und das ist ein Film, bei dem ich hoffen würde, dass sich vielleicht einige Medienschaffende mal anschauen würden und über ihre über ihre Daten zu reflektieren. Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn auch gesehen, gell?
Ich bin auch gesehen, ja.
Was willst du zu ihm sagen?
Ich habe das damals, wo ich den gesehen habe, ich weiß nicht, wie alt der ist, das ist, glaube ich, 10, 15 Jahre alt.
Sowas.
Und wo ich den gesehen habe, vor 2014 ist 10 Jahre alt, wo ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, krasser Film, aber sowas gibt es ja nicht. Und dann wird man durch die weiteren Mühlen des Lebens gemahlen und sieht das Jahr 2018, 19 und dann Corona und dann sieht man, was alles in die Medien landet und so. Denkt man sich, so, okay, vielleicht gibt es das doch, vielleicht gibt es solche Leute doch. Der Film ist sehr schockierend.
Ja.
Ich habe das auch schon mitgekriegt, ich habe persönlich schon Fälle mitgekriegt und habe dann, also wie sie wirklich waren und habe dann in der Zeitung drüber gelesen und haben auch gedacht oft so, boah, hey, wo bleibt da bitte das Mitgefühl, hey, wo ist, wie unmenschlich ist es oder wie, ja. Wie wenig Gewissen kann man haben, wenn man über das Schicksal von Leid berichtet.
So. Also, ja, da könnt ihr auch ein bisschen was erzählen, aber ich darf nicht.
Ja, okay. Ja, also Nightcrawler ist wirklich ein schlimmes Beispiel im Vergleich zu Spotlight. Mhm. Was haben wir noch aufgeschrieben?
Anfilmen, den ihr beide nicht kennt. Und dann stellt mal irgendwas, was ihr auch gesehen habt.
Ah, ja, genau. Na, erzähl du zuerst mal über All the
President's Men.
All the President's Men, genau.
Ja, irgendwie entweder Ende 70er, Anfang 80er. Dustin Hoffman, Robert Redford, als die zwei Journalisten der Washington Post, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage, Washington Post und New York Times, die damals Watergate aufgedeckt haben. Natürlich auch, wenn du so eine Geschichte über einen Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht nied- und nagelfest machst, dann bist du auch natürlich weg vom Fenster. Und eigentlich ähnliche Dinge, die den Film auszeichnen, finde ich, wie bei Spotlight, einfach der komplette persönliche Einsatz und die ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, Selbstaufgabe. Du arbeitest auf der Uni, oder?
Mhm. Aber Sysadmin, also wenn ich vermeide schon zu telefonieren, also ich bin schon sehr weit weg von Journalismus.
Es ist egal, ob Journalismus ist oder was auch immer, also, man arbeitet, aber halt, wenn du dich wirklich, wirklich in was eine verausgabst und mit aufwachst und damit einschlafst, dann ist das natürlich Training. Auf der anderen Seite ist es das Geilste, was es gibt, oder? Also, was ich das letzte Mal das gehabt habe, wo ich das zum letzten Mal gehabt habe, das ist einfach das Beste, was es gibt. Natürlich kannst du nicht dein ganzes Leben lang machen, aber es ist, ich glaube, es kommt schon im Endeffekt darauf an, commit yourself completely, immer. Und das kann man natürlich leider Gottes nicht immer leben, aber man soll es wahrscheinlich immer leben. Und sie haben es gelebt in dem Film und haben deswegen die Geschichte gekriegt, gleich wie die Spotlight-Typen.
Ich habe das zuletzt bei Fallout 76 gehabt.
Committed.
Committed.
Das damit ist aufgewacht,
das ist
damit
eingeschlafen. ist das eben, das ist auch eine wahre Begebenheit, oder?
Watergate, ja.
Ja, das ist,
naja, nein, es kann ja fiktiv, so, es kann ja fiktiv um das Ereignis gewesen sein. Also, so. Es kann ja ein fiktiver Film sein, der um das Ereignis spielt. Aber
ich glaube, es sind die echten Namen, es sind alle echt.
Die haben die echten Namen auch verwendet. Ja.
Also die zwei Journalisten hat es gegeben.
Ja, die hat es beide gegeben und die haben die Geschichte gemacht, ja. Da gibt es natürlich sicher ein paar Sachen, die nicht ganz genauso gelaufen sein, aber so im Gro sollte es so gewesen sein, ja, genau.
Meine Frage ist, also, ich glaube, ich habe, wie heißt der alte
President's Man.
Ich kenne da nur Ausschnitte und da ist halt immer, die sind immer am Telefon, die müssen, glaube ich, immer telefonieren.
Ja.
Ist das heutzutage, ist das noch der wichtigste Part vom Job? So?
Auf jeden Fall nicht die Kontaktaufnahme, sondern der Kontakt mit Menschen, Interviews. Okay. Interviews sind nach wie vor das Allerwichtigste. Ob du jetzt ein Interview machst oder nicht, du brauchst die Hintergrundinformationen. Und wenn du einen Artikel nur schreibst aus irgendwelchen Dingen, die du recherchieren hast, oder du liest irgendwelche anderen Artikel. Das heißt, wenn du dann was schreibst, dann ist es einfach ein Konglomerat der Artikel, die du gelesen hast. Wenn du mit Menschen redest und neue Zitate und neue Informationen hast, dann ist es ein interessanter Artikel, hoffentlich. Also ja, mit Menschen telefonieren, reden, sich treffen, ist meiner Meinung nach immer noch ein.
Das ist wahrscheinlich eh schon was gelesen drüber und so. Und sage, okay, jetzt, ich hab die Info, habe ich schon. Bestätigst du das oder ist es irgendwie anders gewesen, wo ich halt neue Infos irgendwie zu finden,
ja, genau,
die ich nicht einfach durch Recherche kriegen kann? Also Recherche,
das ist eine Recherche. Ist eine
Recherche eigentlich, aber durch etwas, was nicht jeder finden kann. So.
Ja, genau. Also und dann rufst du einfach möglichst viele Leute zu einem gewissen Thema an und schreibst dann noch deine Geschichte. Nicht möglichst viele, möglichst die richtigen.
Ja. Einfach die Nachbarin fragen, hey, was sagst du dazu? So?
Zum Beispiel, wenn die Nachbarin so viel Expertin ist, dann
schon, ja, okay,
aber sonst nicht.
Ja, wenn ich zu Fallout 76 was mache, dann frage ich nicht die. Als Experte.
Das Traurige ist, dass
ich. Du bist immer noch kein Experte, was?
Dass ich wahrscheinlich nicht das Richtige
sage. Okay. Ja, aber nein, die Frage hätte ich auch so, wie schnell findet man denn raus, so, okay, das, was der mir erzählt, das ist total Blödsinn, so, ich bin jetzt bei der falschen Person, so irgendwie.
Boah.
Ist das so eine Gefühlssache oder ist das was man irgendwie so lernt mit so, okay, ich muss irgendwie zwei Fragen stellen und wenn sich die widersprechen, dann weiß ich schon, okay, das wird jetzt nichts mehr.
Also entweder du rufst natürlich eine Person an, die, sagen wir mal, du brauchst jetzt eine Auskunft beim über irgendwelche Tiere und dann rufst du beim WWF an, oder? Mhm. Und dann hast du hoffentlich, dann sagst du, hey, es geht mir gerade um das Tier und ich möchte einen Experten, der mir was zum Murmeltier sagen kann. Ja. Und dann lass ich dir halt durchgeben, bis dir jemand was über Murmeltiere erzählt. Und dann bist du auch oft ausgeliefert, ist das falsche Wort. Aber du bist ja als Journalist nicht per se Experte in allem.
Ja.
Und dann musst du dich natürlich auch darauf verlassen, dass dir dann ein Experte aber sag, was stimmt. Im Idealfall redest du davor mit Leuten, die sagen, hey, ich habe schon mit dem geredet, der hat gute Sachen gesagt. Das zum Beispiel ist viel, dass du einfach Kollegen fragst oder Kolleginnen.
Hey, ich will mit dem nicht reden, der hasst Murmeltiere.
Und dann
der Hidden Agenda gegen Murmeltiere hat er wirklich.
Mehr war es, es gibt alle Leute.
Ja.
Und ja, eher so, also und dann natürlich halt wie bei jedem anderen Menschen, oder wenn du, wenn dir fragst, habt ihr das gesehen? Bitte sagt's ja. Die Dokumentation, die jetzt rauskommen wird von Nathan Fielder.
Boah, das ist so geil. Die Szene, oder? Wie sie ihn anschaut.
Oh mein Gott, mein lieber Nathan Fielder, über alles, oder? Und ich freue mich so. Also, boah, sie heißt die Elizabeth.
Es gibt sogar schon einen Film über sie, wo sie von der Sayfield wird sie gespielt. Und jetzt sieht man halt eine Dokumentation, also wirklich, wo sie vorkommt. Und da geht es darum, glaube ich, dass er sie fragt, glaube ich, ja, ob er sie irgendwie, wie sagt er?
Ich hol's mir mal
ab. Es geht gerade leid drum, ob sie, right ja, being real oder ob es anlügt oder so. Und dann schaut sie ihn an und hat so falsches Grinsen und es ist schwer zum Beschreiben.
Hol's mich kurz ab, damit die Zuhörerinnen auch abgeholt sind. Um was geht's gerade?
Nathan Fielder, der kanadische Comedian, hat Doku gemacht mit einem anderen Filmemacher zusammen über die Elizabeth, Nachname kommt sofort, die erste Selfmade-Milliardärin ever, die mit so...
Holmes.
Elizabeth Holmes, die erste Selfmade-Milliardärin ever, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, die zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, weil sie so eine Medizinfirma gehabt hat, die behauptet haben, dass sie irgendwelche Tests machen, die alle Krankheiten oder 42 Krankheiten mit einem Simple Plus-Test oder so erkennen kann, was nicht funktioniert hat.
Okay.
Dann ist sie in Häfen gegangen. Und die letzten, glaube ich, 34 Tage vor ihrer Haft hat sie dann noch in Lance Oppenheim und in Nathan Fielder eben darum gebeten, sie dokumentarisch zu verfolgen. Und da kommt nächstes Monat die Doku dazu raus. Und das ist einfach insane. Also wenn du das war jetzt überall auf alle Startseiten, auf alle Social-Media-Plattformen, dieser ganz kurze Clip. Also, aber um auf das Eigentliche zurückzukommen, wenn dir jemand so anschaut...
Ja. Dann glaubst du vielleicht
nicht. Dann glaubst du eher nicht.
Ja, okay.
Ja, genau. Das ist so rund.
Ja.
Ja.
Aber das ist ein Wahnsinn, hey. Und man sieht da so im Gegenschnitt dann sein Gesicht. So irgendwie so, okay, du merkst schon mal an, dass es nicht klappt.
Ja.
Und sie muss das auch merken, dass er ihr das nicht glaubt. Das ist, ja, auf so vielen Leveln passiert das Zeug.
Okay, das ist
so
super.
Ja. Ja.
Ich habe da noch nichts mitgekriegt davon.
Kennst du
Nathan Fielder? Das ist erst jetzt 2 Tage so ungefähr, weiß man das.
Genau.
Aber Nathan Fielder hast du sicher schon mal gesehen.
Nathan for you.
Der macht so ganz trocken, macht er immer so die Witze. Ja.
Habe ich sicher schon mal gesehen, aber der Name sagt
nichts mehr.
Okay, das muss ich natürlich sofort nachholen.
Mhm. Ja, macht das.
Ein bisschen weniger Horrorfilm schauen.
Ehrlich gesagt, auf das freue ich mich mehr, als ich mich auf Odyssee gefreut habe. Also seitdem das war es zumindest, weil Nathan Fielder ist sowas wie, halt die ganz, ganz hoch.
Ja. Ich habe keinen Film mehr schon.
Die Frage war, die Frage ist beantwortet.
Ja, sehr gut. Ja. Mit perfektem Beispiel.
Wir haben bei den Filmen noch stehen, einen Film, den wir alle gesehen haben, und da haben wir jetzt noch eine sehr, sehr wichtige Frage an den Jakob, und zwar Fear and Loathing in Las Vegas. Ein Film von und mit Johnny Depp, der in Hunter S. Thompson spielt. Der Hunter S. Thompson hat ein sehr, sehr aufregendes Leben geführt.
Ja.
Ich glaube, du bist sehr prädestiniert dafür, über Hunter S. Thompson zu reden. Erklär mal kurz, was er so gemacht hat als Journalist und um was es in dem Film geht. Und dann haben wir noch eine Frage an dich.
Okay. Also bei, ich fange mal mit Hunter S. Thompson generell an. Beziehungsweise ich kombiniere das einfach mit dem Film. Mhm. Wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, dann ihr könnt gerade 2 Sachen verwechseln. Aber dann ist er, glaube ich, als ersten journalistischen Auftrag, den er jemals gehabt hat, oder auch noch vor die ersten, ist er wohin geschickt worden, um Rennen zu, um über Rennen zu schreiben. Und hat es halt furchtbar Fahrt gefunden, einfach zu schreiben, so, und dann kommt der ins Ziel, und dann kommt der ins Ziel. Also hat es einfach beschlossen, sich irgendwie komplett Drogen zu geben, sich hinterzusaufen und dann mehr oder weniger sich selber ins Zentrum der Geschichte zu stellen und das aus seiner Warte zu berichten. Und er hat es dann Gonzo-Journalism gecoint, was einfach bedeutet, dass...
Das ist schon die Frage übrigens, was
Gonzo-Journalism ist. Das kann sich damit gemeinsam eigentlich beantworten. Also er hat ja auch mal ein Buch über die Hells Angels geschrieben, da hat er ein Jahr mit den Hells Angels verbracht. Und hat denen auch gesagt, hey, ich werde was drüber schreiben, aber der hat halt alles gemacht mit denen. Der hat mit denen gesoffen, ist umgefahren, hat mit denen sich alles gegeben, oder? Also, dass du die quasi voll und ganz in eine Situation hinein immersest und nicht diese scheinbare, sagen wir mal, Objektivität, die ansonsten der Journalismus sich selber aufoktroyiert oder der von außen aufoktroyiert wird oder whatever, dass das da nicht in den Weg sozusagen bei ihm kommt, sondern dass seine Erfahrung, wie er das empfindet und was er da sieht und was er erlebt, dass das im Vordergrund steht und dass durch ihn, durch seine Linse die Geschichte dann erzählt wird.
Method-Journalismus.
Bisher, ja. Ja, also du begibst dich halt voll rein in, ja, die Rolle. Du bist, dann ist es keine Rolle mehr, sondern bist es halt du. Ja, und das ist halt eine sehr nahbare, subjektive Art vom Journalismus. Ja.
Wo ich mir vorstellen kann, wo die quasi die Wahrheit zu, auf Kosten des Feelings.
Würde ich gar nicht sagen. Das ist eine Kombination. Also, ich habe da liegen das Rum Diary, also wie viel da drin stimmt. Da steht, glaube ich, 100% Proof. Ja, okay, von irgendwas. Ich habe nicht mal das Ganze vorgelesen. Ich mache gerade genau das Gleiche. Ich nehme gerade aus dem Kontext, um meinen Punkt zu machen. Na, aber das zum Beispiel. Ganz großes Vorbild von mir, Joseph Mitchell. Das war ein New Yorker Kolumnist. Habt ihr zufällig... Da geht es eigentlich ein bisschen... Also im Endeffekt, die Rahmenhandlung ist ja Journalismus bei The French Dispatch von Wes Anderson. Hast du ihn gesehen?
Ja. Null kapiert. Wurscht. Ja, ich habe den Film gesehen und habe mir gedacht, hey, ich bin jetzt dümmer wie vorher, weil ich check das gerade nicht. Mit meinem Hirn stimmt was nicht.
Nein, das ist auch nicht sein bester Film. Aber einer von den Charakteren im Film ist tatsächlich Joseph Mitchell, weil es soll ja quasi New Yorker darstellen, da wo diese ganzen Geschichten erzählt werden im Film. Und der Joseph Mitchell war der beste Mann. Also der hat ja offensichtlich, wie er gerade an dem Buch sieht, sehr viele Geschichten geschrieben. Ist dann aber eines Tages reinkommen ins Büro und hat gesagt, oder mehr oder weniger, er schreibt jetzt nichts mehr. Dann hat er 30 Jahre nichts mehr geschrieben, hat aber trotzdem seine Anstellung nicht verloren, ist jeden Tag zur Arbeit gegangen, kann er was er gemacht hat eigentlich und hat Gehaltserhöhungen gekriegt in der Zeit und ist dann irgendwann in Pension gegangen. Aber die Geschichten, die er geschrieben hat, bevor er dann seine ewige Schreibblockade gekriegt hat, sind großartig. Ganz viel über New York und er schreibt eben auch, dass es ihm wichtiger ist, wahrhaftig zu sein, als die Wahrheit zu sagen. Ganz, ganz pauschal gesagt, ganz, ganz grob runtergebrochen, weil manchmal einfach vielleicht das Gefühl oder was nicht, der Mythos oder der Gesamteindruck einer Situation näher an dem dran sind, das wirklich stimmt, als das runterzuschreiben, als wären es Informationen in einem Telefonbuch.
Okay, ja.
Ja, inwiefern das jetzt bei Hunter S. Thompson greift, weiß ich nicht, aber bei Joseph Mitchell wird es auf jeden Fall greifen. Und ich finde auch, dass, ich meine, du liest was von Hunter S. Thompson, oder? Und denkst, okay, wow, wenn 20% von dem stimmen, ist es schon mega nice, oder? Also,
der hat halt extrem viel LSD genommen. Das ist halt das.
Und dann ist es der Punkt, es ist ja nicht so wichtig, ob es stimmt. Es ist ja nicht so, als würde er drüber schreiben, hey, morgen drückt der Präsident auf den roten Knopf, wenn wir jetzt nicht XY machen, sondern er schreibt drüber, okay, ich war da irgendwo und habe da in irgendeiner Bar mit irgendwem geschlägert, nachdem ich so und so viel Rum Cola gesoffen habe. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja auch völlig egal irgendwo, oder? Dann muss halt immer ein bisschen abwägen, wo ist es jetzt wichtig, dass jemand total factual ist und wo nicht. Bei so Geschichten, bei Hunter S. Thompson würde ich es jetzt nicht so wichtig finden, bei Joseph Mitchell, wo er ganz viel verdichtet und ganz viel eigentlich auf einen mythischen Status erhebt, wo, wenn er über New York in die 30er Jahre oder so schreibt, finde ich es auch fast wichtiger, dass jemand sowas schreibt, anstatt, wie der Volker kommt, ich möchte es nicht wahrheitsbetonten Journalismus irgendwie kritisieren oder sagen, dass das nicht wichtig wäre, aber es ist mindestens genauso wichtig, ein Gefühl kreieren zu können für eine Situation. Und wenn das passiert auf Kosten des ein oder anderen Details, dann würde ich sagen, dass es Schlimmeres gibt.
Okay, ja. es gibt ein Interview mit dem Johnny Depp, wo er über Hunter S. Thompson redet. Und er hat dann gesagt, er war oft so fasziniert von gewissen Sachen. So, er hat dann mal gesagt, er hat ihn irgendwann um 3 in der Früh angerufen und gesagt, hey, es gibt die Schwarzzungenkrankheit, über das müssen wir alles wissen, was es gibt. Solche Sachen. Hat der Hunter S. Thompson irgendwann in Bezug, wie soll ich das jetzt sagen? Würdest du sagen, dass der Hunter S. Thompson seine eigene Realität kreiert hat für ihn, für sich selber?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das tun wir alle.
Aber hat er in Bezug zur Wirklichkeit verloren irgendwann?
Hoffentlich. Also daran arbeiten wir ja alle. Ich weiß nicht, mir fällt ja gerade, kennst du Norm MacDonald, den Comedian?
Der ist gestorben, ist vor 2 Jahren.
Ja, genau, vor 2, 3 Jahren ist er gestorben. Ja, ja. Und da habe ich jetzt so ein Quote gelesen, dass irgendwie sein Therapeut zu ihm gesagt hat, oder ihn gefragt hat, hey, warum er immer gamblen geht, oder weil er war ziemlich viel in Casinos. Und ob das eine Ausflucht der Realität ist. Und er hat gesagt, ja, natürlich, alles, was jeder immer tut, ist eine Ausflucht aus der Realität. Das wäre das jetzt ein fucking profound thing, oder? Ja, im Endeffekt natürlich, oder? Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die wahr sind und Dinge, die nicht wahr sind, aber wie du jetzt Sachen siehst, hängt natürlich viel davon ab, was du dir einredest. Und ich glaube, an irgendeine Illusion muss man am Schluss glauben. Und man redet sich hoffentlich eine schöne und eine gute Illusion ein, mit der alle Menschen gut leben können. Und nicht allein man selber, aber ich meine, Hunter S. Thompson hat da mehr Drogen genommen. Und ich glaube, wir alle 3 werden tot.
Das also, ja. Übergriffig, so wollte ich schon sagen.
So viel ist.
Okay. Das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja. Ja, aber da haben wir ein Riesenfass gar nicht aufgemacht, was wir vielleicht nächstes Mal aufmachen werden. Ich sage gleich KI-generierte Inhalte. Aber das ist ein Riesenthema.
Don't get me started.
Ja,
das ist 3,5 Stunden.
Es ist eh schon so schlimm.
Ja, sag ja, nicht jetzt. Das ist was für einen anderen Podcast.
Ja.
Gut. Aber dann greife ich den ganz letzten Punkt wieder auf, den ich vor einer halben Stunde ungefähr ein bisschen verfrüht aufgenommen habe. Ja. Jakob, möchtest du noch irgendwas bewerben, besprechen, loswerden? Jetzt ist die Gelegenheit.
Ja, bitte im Oktober alle You Can See Everything von Nathan Fielder und Lawrence Oppenheim im Kino gehen. Ja, ihr möchte mich gar nicht selber pluggen oder so. Googelt was ihr wollt. Und wenn mein Name da vorkommt und ihr meine Artikel lest, dann freut mich das natürlich sehr. Häusler mit E am Schluss und Ä nach dem H. Ja. Und ich glaube, Google wird es so oder so finden. Aber wirklich, wer Nathan Fielder noch nicht kennt, Shoutout zu Nathan Fielder und an You Can See Everything, das jetzt bald in die Kinos kommt, würde ich jedem ans Herz
legen. Oppenheimer hat einen zweiten Film auch noch am Start.
Ja.
Mit Robert Pattinson, wo er dann von Dateline NBC spielt, Catch a Predator oder Catch a Predator.
Chris Hansen.
In Chris Hansen spielt, ja. Wo ich auch ein paar Szenen gesehen habe, wo ich dachte, boah, das ist...
Das ist vom Oppenheim?
Das ist auch von ihm, ja.
Ah, interessant, okay.
Ja. Den kannst du auch gerade anschauen.
Nice.
Da sind einige Grätschen.
Nein, auf jeden Fall. Mr. Lawrence Oppenheim, da hat mir eben nichts gesagt, aber interessant, dass er den Film auch gemacht hat, weil da bin
ich
mir sicher
anschauen. Ja, aber ich habe das gerade so, das ist jetzt das Double Feature Force Show. Das eine ist halt Chris Hansen rein mit Schauspieler und das andere ist halt die Doku mit ihr, ja.
Gut, ey, dann sag ich... Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Vielen Dank für die Aufnahme, Jakob. Das war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. War eine schöne Aufnahme vor Ort. Ich hoffe, wir haben die wieder mal bei uns zu Gast. Ich hoffe auch, dass es euch an die Bluetooth-Boxen gut gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Das war mal ein bisschen eine andere Popkultur-Beichtstuhl-Folge. War aber vielleicht eine von den inhaltlich wertvollsten Folgen auch. Habt eine schöne Woche, habt viel Spaß, nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch sonst mit allem, was mit Popkultur und vor allem mit Print zum tun hat. Wir hören uns die nächste Woche, folgt uns auf Instagram, auf Spotify, bewertet uns, wo es überall geht. Der Call to Action war wieder nicht am Anfang, sondern am Schluss, aber das ist ein bisschen wegen unserem Gast gewesen jetzt. Ja, habt eine schöne Woche und wir hören uns und ich sage Tschüss, bis bald.
Ich habe vorhin einmal, wo ich kurz abwesend war und gar nicht gewusst habe, wie es dem oder weitergegangen ist, nachgeschaut, was das Letzte war, was ich am Handy so fact-checked habe bei einem Gespräch. Und das war, wer Go Ninja Go, das Lied, wer das gesungen hat, wenn mir das nicht eingefallen ist.
Vanilla Ice.
Vanilla Ice, genau. Aber Wenn ich das nicht gewusst hätte, ja, wenn ich das nicht gewusst hätte, wäre das Leben ganz normal weitergegangen.
Also, ja, schau.
Ja, eben, so hat keinen Unterschied gemacht. So, und bleibt cool. Ciao.
Tschüss.
Ciao.